Ich freue mich besonders, dass mein Kollege hier sein kann. Er hatte nämlich in der letzten Zeit wirklich viel Stress. Nicht nur, weil er zahlreiche Vorträge in Deutschland und der Schweiz halten musste, sondern mehr noch, weil der FC Bayern so geschwächelt hat. Anfang der Saison, da hatten die ja auf ihrem Trainingsgelände, das ist kein Scherz, einige Buddha-Figuren aufstellen lassen. Und irgendwann haben sich die Spieler auf dem Platz dann genauso schnell bewegt, wie die Buddhas geguckt haben. Das hat also Folgen. Ich erinnere mich noch gut an eine Begegnung mit Johannes Pflaum letztes Jahr in Zürich. Da erzählte er mir ganz begeistert, dass die Buddha-Figuren jetzt abgeschafft werden. Ich erinnere mich noch gut dran. Nur leider hat sich das nicht gleich auf die Spielweise des FC Bayern ausgewirkt. Bestimmte Prägungen wird man eben nicht so schnell wieder los. Und wenn sich erstmal eine gewisse Lahmheit und Trägheit breit gemacht hat, dann kriegt man die nicht so schnell wieder raus aus den Knochen. Nur beim Sport kann man drüber lachen, aber wenn es um das geistliche Leben geht, dann wird die Sache ernst. Und genau das war das Problem, mit dem sich der Prophet Malachi auseinandersetzen musste. In Gottes Volk hatte sich eine Stimmung breit gemacht, die man mit Apathie, mit Stumpfheit beschreiben könnte. Und das Ganze gepaart mit einer gehörigen Portion Trotz. Stumpfheit und Trotz. Und das ist kein neues Phänomen gewesen, auch nicht in Israels Geschichte. Ein bibelfester Priester hätte genügend Prophetenzitate zur Verfügung gehabt, um dem Volk die Leviten zu lesen und die Propheten zu lesen. Aber der heilige Gott hält es für nötig, sich noch einmal selbst zu Wort zu melden. Das ist hochinteressant. Und dazu beauftragt er Malachi. Und danach wird Gott 400 Jahre schweigen. 400 Jahre. Sie können sich das klar machen. Mithilfe dieser Skizze, die noch einmal den Weg der Offenbarung nachverfolgt. Von der Schöpfung, die wir dann im ersten Buch Mose berichtet finden, über die Berufung Abrahams, den Auszug Israels aus Ägypten. Und dieser ganze Weg durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch wird immer begleitet vom Wort Gottes. Und schließlich landen wir dann hier beim Abschluss des Alten Testaments bei Malachi. Und dann schweigt Gott. Und so kommt diese kleine Schrift zustande. Das ist ihre besondere Position im biblischen Kanon. Mal gerade 3 Kapitel, 55 Verse. Gerade richtig für einmal Bibeltage. Vielleicht schon etwas zu viel. Aber was diese Schrift auf den ersten Blick so brisant macht, das ist ihre geschichtliche Position. Ich hoffe, Sie können das alle einigermaßen erkennen, sonst gebe ich Ihnen hinterher gerne die Folien nochmal zum Abschreiben oder Kopieren. Was diese Schrift auf den ersten Blick so brisant macht, ist ihre geschichtliche Position. Sie ist der letzte Schrei, im wahrsten Sinne des Wortes, voller Leidenschaft. Auch wenn Malachi in seiner Art sehr argumentativ, sehr, sehr nüchtern die Dinge darstellt und beschreibt, aber im wahrsten Sinne des Wortes der letzte Schrei. Der letzte Ruf in das Volk hinein. Und deswegen ist es ganz logisch, dass Malachi in unseren Bibeln als letztes Buch angeführt wird. Weil er der letzte Prophet vor dem großen göttlichen Schweigen ist. Deswegen gehört Malachi zu den sogenannten kleinen Propheten. Der Begriff des kleinen Propheten ist ja in den christlichen Kreisen vor allem bekannt durch die Löffel, die neben dem Teller liegen, die kleinen Löffel, und die ankündigen, dass es noch Nachtisch geben wird. Das ist auch sehr passend zu den Bibeltagen. Dann sagt man immer, ja, das sind die kleinen Propheten, die da liegen. Sie künden an, dass Kartoffeln und Schnitzel nicht das Letzte sein werden, was wir bekommen. Dieses 12-Prophetenbuch von Hosea bis Maleachi. Das wurde zusammengestellt in der hebräischen Bibel im Judentum so etwa 180 vor Christus. Und das hat in etwa die Größe jeweils eines der großen Prophetenbücher, also Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Daniel hat nicht so viele Kapitel, gilt aber auch als einer der großen Propheten. Und dann geht's los mit Hosea bis zu Maleachi, das sind die sogenannten kleinen Propheten, 12 an der Zahl. Und Maleachi ist der letzte in dieser Reihe. Und der Kirchenvater Augustin um 400 nach Christus hat dann diesen Begriff kleine Propheten geprägt. Und wir machen uns das oft gar nicht klar, was das heißt. Wir blättern einfach so um vom Alten zum Neuen Testament, das eine Seite, wenn wir eine Bibel ohne Apokryphen haben, und dann kommt vielleicht noch ein Inhaltsverzeichnis vom Neuen Testament und schwuppdiwupp sind wir schon bei Matthäus. Wir machen uns das oft nicht klar. Geschichtlich liegen mehr als 400 Jahre dazwischen. Als Maleachi den Griffel weglegt, da sind viele Fragen noch nicht beantwortet. Da sind viele Verheißungen noch nicht erfüllt. Da ist noch so unendlich viel offen. Da ist Gottes Offenbarung noch nicht abgeschlossen. Und ehrlich gesagt, ich bin froh, dass ich nicht in dieser Zeit leben musste. Ich bin so dankbar, dass wir die ganze Bibel haben dürfen. Ich bin so dankbar, dass ich kein Zeitgenosse Maleachis bin. Eine Lücke, eine große Lücke, vor der er steht, ohne das zu wissen. Vielleicht kann man sich das mit dieser Skizze klar machen. Da ist die lange Zeit des Alten Testaments, das noch weit in diese Richtung nach links hin verlängert werden muss. Und dann kommt hier unser kleiner grüner Maleachi. Und dann kommt eine große, große Lücke von gut 400 Jahren, bis das Neue Testament beginnt, bis Johannes der Täufer als der Vorbote Gottes kommt, beziehungsweise bis 30 Jahre vorher der Jesus geboren wird. Das ist die Situation. Das müssen wir immer vor Augen haben in diesen Tagen, wenn wir Maleachi lesen. Gott wusste das, als er Maleachi seine Botschaft gab. Gott wusste, dass das für lange Zeit seine letzte schriftliche Offenbarung sein würde. Und darum hat dieses Buch auch für das Neue Testament und auch für uns als christliche Gemeinde so eine besondere Bedeutung. Es ist gewissermaßen der Brückenkopf, auf den wir zurückgreifen vom Neuen Testament her. Das ist das Buch Maleachi. Wenn wir von der anderen Seite dieses 400 Jahre Grabens fragen, was war Gottes letztes Wort, bevor er das Alte Testament schloss? Was bedeutet dieses Wort für unsere Situation? Und wir wollen so fragen, im Licht dessen, was der Apostel Paulus gesagt hat in Römer 15, Vers 4, da schreibt Paulus, denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Römer 15, Vers 4. Und dann wird er noch sagen in 2 Timotheus 3, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das meint die ganze Bibel, aber zunächst bezieht es sich auch mal auf das Alte Testament. Und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Ausrüstung und zur Korrektur auch für uns. Dass wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Darum ist das geschrieben worden. Auch das Buch Maleachi. Darum dürfen wir auch das ganz, ganz persönlich für uns lesen. Lassen Sie uns also diese abenteuerliche Reise durch dieses Buch miteinander beginnen. Ich hoffe, dass es laut genug ist und Sie überall einigermaßen gut hören können. Sonst müssen Sie sich einfach melden und Bescheid sagen, auch in dem hinteren Raum. Und wir werden sehen, dass auch wenn Maleachi nur einer der kleinen Propheten war, nur in Anführungsstrichen, dass der lebendige Gott ihm doch eine große Botschaft aufs Herz gelegt hat. Und das sind unsere beiden großen Punkte, der kleine Prophet erstens und zweitens die große Botschaft. Den Gliederungszettel für den zweiten Teil bekommen Sie in der Pause. Das hier vorne liegt schon der Stapel. Das sind diese grünen Zettel, diese hellgrünen, lindgrünen Zettel. Und wenn Sie diese jetzt zur Hand nehmen, dann können Sie umso leichter diesem Vortrag folgen, sich Ihre Notizen an den Rand machen. Es geht darum, dass Sie einen Zugang zu diesem Buch bekommen, einen noch besseren Zugang, als Sie bisher vielleicht haben. Und dass Sie ermutigt werden, selber weiter diesen Propheten zu studieren. Das ist das große Ziel, was wir mit unseren Bibeltagen immer wieder verfolgen. Also, erstens der kleine Prophet. Also, es hat diese Farbe, der Zettel, dass das alle nochmal sehen. Wir wollen erst einen Überblick gewinnen und wir werden gleich sehen, dass schon der erste Vers kurz und knapp ist, wie in Stein gemeißelt. Wie in Stein gemeißelt. Dies ist die Last oder der Ausspruch, das Wort des Herrn an Israel durch die Hand Malachis. Dies ist die Last, hat Luther sehr treffend übersetzt, das Wort des Herrn an Israel durch die Hand Malachis. Wer ist Malachi? Wüssten wir gern mehr. Wir erfahren nicht viel über ihn. Eigentlich gar nichts. Das Wort bedeutet mein Bote, mein Engel. Malachi könnte auch eine verkürzte Form von Malachia sein. Dann hieß es der Bote Jahwes, also es ist der Eigenname, dieser besondere Name, mit dem Gott sich offenbart hat im brennenden Busch. Bote Jahwes, eigentlich wörtlich, aber mein Bote, mein Engel. Und weil dieser Name ein Amt beschreibt, haben manche Ausleger gemeint, Malachi sei gar kein Eigenname, sondern ein Titel. Also das würde nur einen Dienst beschreiben, aber nicht für eine spezielle Person den Namen angeben. Nun, einige Schriftgelehrte haben dahinter sogar den Schriftgelehrten Ezra vermutet, der hier gewissermaßen unter Pseudonym schreibt. Auch Johannes Calvin hat das zeitweilig gedacht, aber diese Spekulation konnte sich dann doch nicht ganz durchsetzen. Am wahrscheinlichsten ist wohl immer noch, dass der Prophet wirklich auf diesen schönen Namen hörte oder zumindest unter diesem Namen bekannt war. Denn alle anderen Prophetenbücher, auch die kleinen, sind alle mit Verfassernamen angegeben. Das können Sie in Ihrer Bibel wunderschön lesen, im Inhaltsverzeichnis. Hosea, Joel, Amos, Obadja, Micha, Nahum, Habakuk, Zephania, Gai, Zacharia, Malachi. Es ist also wahrscheinlich, dass auch Malachi wirklich der Name war. Ein sehr schöner Name. Es ist aber nicht die Person so entscheidend, sondern was macht dieses Buch so brisant? Es ist möglich, dass wir uns mit kriminalistischem Spürsinn an diese Zeit herantasten, in der dieses Buch geschrieben wurde. Und da sehen wir, diese Verse voller Herzblut entstehen in einer ganz schwierigen Situation. 1,1, also der kleine Prophet und die große Not. Schon das erste Wort in diesem Buch lässt aufhorchen. Massa steht da im Hebräischen. Luther übersetzt die Last und in der Tat liegt die sprachliche Wurzel des hebräischen Begriffs diese Bedeutung nahe. Also Massa ist durchaus, wenn man das zurückverfolgt auf die sprachliche Wurzel, als Last zu übersetzen. 27 Mal leitet das Wort Massa bei den Propheten Schreckensbotschaften ein. Das ist ein typisches Prophetenwort, klassischer Prophetenbegriff, die Last. Und zwar zunächst für das Volk Israel, ein ernstes Wort für das Volk Israel, wie es heißt in dem ersten Vers. Ganz prägnant, die Quelle der Botschaft, das Wort Jahwes, der Charakter der Botschaft, eine Last, der Überbringer der Botschaft, Malachi, und der Adressaten der Botschaft, Israel, an die sich das richtet. Ganz präzise geschrieben. Da sitzt jedes Wort. Aber Last nicht nur für die Hörer, sondern auch für Malachi selbst. Denn wer überbringt schon gerne ernste Botschaften? Deswegen machen das viele ja auch nicht. Weil sie nicht schlechte Boten sein wollen wegen einer negativen Botschaft. Und das hat die echten Propheten des Alten Testaments ausgezeichnet, dass sie mitgelitten haben unter den Folgen ihrer Gerichtsbotschaft. Die haben das nicht einfach cool den Leuten mal so über den Tisch geschoben. Sie haben gelitten. Auch weil sie wussten, welche Folgen diese Botschaft haben konnte. Und welche Folgen das haben konnte, wenn die Menschen sich dieser Botschaft verschlossen gegenüber. Sie haben mitgelitten. Eine Last war es für sie selber und sie haben nicht einfach selbstgefällig mit dem Finger auf das Volk gezeigt. Und das ist die Frage an uns, mit welcher Haltung sprechen wir über Missstände? Zum Beispiel in Gemeinden, in Hauskreisen, in der sogenannten evangelikalen Szene. Wie sprechen wir darüber? Mit welcher inneren Haltung? Tun wir das selbstgerecht? Werfen wir das so in die Runde, unsere Kritik, wie ein Molotow-Cocktail? Und freuen uns darüber, wenn er zündet, wenn es so richtig schön Krach gibt und eine Ideameldung draus wird? Nicht nur aus Molotow-Cocktails. Oder ist es uns wirklich eine Last? Eine Frage nach unserem Herzen. Mit welchem Ton predigen wir Buße? Mit welcher Haltung rufen wir zur Umkehr? Bei Malachi finden wir diesen Ton der Sorge um seine Volksgenossen und des Schmerzes, weil es ihm um die Ehre Gottes geht und um den Willen Gottes geht und um die Herrlichkeit Gottes geht. Und bei Paulus finden Sie es auch, wenn Sie sehen in seinen Briefen, wie er sich gesorgt hat um die Gemeinden, wie er da mit seinem Herzblut drin gehangen hat und wie er sich gesorgt hat um seine Volksgenossen aus Israel, können Sie in Römer 9 bis 11 wunderschön nachempfinden, diesen Ton der Sorge und der Liebe und der Last. Massa. Aber was ist der Anlass für diesen Ernst? Worin bestand diese Not? In welcher Zeit müssen wir Malachi suchen? Es gibt etliche Indizien, Hinweise. Einige Israeliten sind wieder im Land, das werden wir gleich sehen. In Kapitel 1, Vers 8 ist die Rede von einem Statthalter, den es unter den Persern ganz charakteristisch gab. Und sie haben eine Skizze auf der Rückseite ihres Zettels, die ihnen helfen soll, die geschichtliche Einordnung zu verstehen. Ich habe Ihnen das extra mit abdrucken lassen, damit Sie das auch mit nach Hause nehmen können und daneben legen können, jeweils wenn Sie diese Bücher lesen. Nachdem die Perser das Regiment übernehmen, erlauben sie es Israel zurückzukehren ins Land. Unter Zerubabel kehrt die erste größere Gruppe zurück, 538 nach Christus, vor Christus natürlich, und macht sich einen Wiederaufbau des Tempels. Und dann haben wir eine Lücke von etwa 60 Jahren. Nachdem der Tempel gebaut wurde, dann kommt Esra und predigt und es kommt zu einer gewissen Reformation in den Jahren 458 etwa bis 456. Und dann kommt Nehemia, um die Mauer zu bauen. Und Nehemia beginnt im Jahr 444, 445. Diese Zahlen müssen Sie etwas großzügig behandeln. Kann man nicht mit letzter Sicherheit sagen, weil das sind so Annäherungswerte. Und dann kommt es zum Abschluss um 432 nach vielen, vielen Zwischenfällen. Es wird auch im Buch Nehemia sehr, sehr aufregend geschildert. Und dann reist Nehemia für einige Zeit zurück zu seinem alten Chef, dem persischen Herrscher. Und in dieser Zeit brechen etliche Missstände ein. Und das ist interessant. Wir sehen also, zur Zeit Malachis, das wird ganz deutlich, besteht der Tempel schon wieder. Malachi beklagt die Untreue der Priester im Tempel, also es muss nach dieser Zeit auf alle Fälle gewesen sein, als der Tempel schon wieder gebaut war. Und auch andere Probleme, die Malachi anschneidet, passen genau zu den Missständen, die auch von Nehemia und Esra angeprangert werden. Ich habe Ihnen die auf Ihrem Zettel auch genannt und dort angeführt. Ehen mit heidnischen Frauen, und dann haben sie jeweils die Parallelstellen aus Malachi und Nehemia 13. Nachlässigkeit mit dem Opfer des Zehnten, das finden Sie alles auf Ihrem grünen Zettel. Unter 1.1. Die Missachtung des Sabbats, die sozialen Missstände, die korrupte Priesterschaft. Einzelne dieser Probleme gab es zu allen Zeiten. Aber diese geballte Ladung in dieser Zusammenstellung ist ganz typisch für Nehemia 13 und findet sich so auch wieder bei Malachi. Und das spricht dafür, also dass es offensichtlich die gleichen Leute waren, an die die beiden sich gewandt haben. Die Missstände von Nehemia reißen ein, als Nehemia zwischenzeitlich an seinen alten Arbeitsplatz in Persien zurückkehrt. Also in dieser Zeit. Und das ist so etwa 433 vor Christus, im 32. Regierungsjahr des Artaxerxes. Und möglicherweise, das ist eine gute denkbare Einordnung. Möglicherweise springt in dieser Zeit Malachi in die Bresche und übernimmt geistliche Verantwortung. Und dann wäre das Jahr 430. Es gibt auch einige, die wollen es etwas weiter nach vorne verlegen, ins Jahr 450. Aber ich halte dieses Jahr 430 für eine Annäherung, die sehr wahrscheinlich ist. Und als Nehemia dann 424 zurückkommt, etwa, arbeitet er an den geistlichen Defiziten weiter, um die sich auch Malachi schon gekümmert hat. Also wir können das in etwa einordnen. In jedem Fall setzt Malachi voraus, dass seine Leute wieder etwas Ahnung vom Gesetz des Mose haben. Das ist ja gepredigt worden durch Esra ab 458. Und er setzt diese ganzen Missstände voraus, die wir bei Nehemia finden. Und in jedem Fall, und das ist die eigentliche Tragik, hat der geistliche Aufbruch im Volk Israel, der teilweise unter Esra zu beobachten war, das können Sie im Buch Esra nachlesen, der sich teilweise ereignet hat unter der Verkündigung der Propheten Haggai und Sacharja um 520 vor Christus. In jedem Fall hat dieser geistliche Aufbruch nicht angehalten. Er ist versandet, er ist stecken geblieben. Das ist die Tragik. Das ist die Tragik und darum ist es so wichtig, diese geschichtliche Einordnung zu verstehen. Es geht ja nicht nur darum, dass wir mal ein paar Jahreszahlen hier nennen, sondern wir müssen verstehen, was war die Situation von Malachi. Und das ist die große Not des kleinen Propheten. 90 Jahre nach Haggai und Sacharja, 30 Jahre nach Esras Reform. Und der ganze Aufbruch scheint zu versanden, das geistliche Leben wieder erlahmt. Wir denken an das zweite und dritte Ackerfeld im Gleichnis von Jesus in Lukas 8. Erstickt. Keine Kraft mehr da. War alles umsonst? War alles nur ein Strohfeuer? Das ist die Not mancher Gemeinden, die mal gut begonnen haben. Und dann gab es einen Aufbruch und es gab viel, viel guten Willen. Und es gab Echo und es gab Leben und Bewegung. Und irgendwann scheint es alles zu versanden. Es wird immer weniger, es wird immer trauriger. Gar nicht mal, was die Zahlen angeht, das ist ja nicht das Entscheidende. Aber was die Herzen angeht und den Mut und das evangelistische Feuer und die Freude im Dienst für den Herrn, es versandet. Es hat so gut angefangen mit so viel Hoffnung. Und wissen Sie, manche Pastoren und Gemeindeleiter sind darüber zu Zynikern geworden. Sie sind zu Zynikern geworden. Sie haben gesagt, ach, unsere Leute kochen auch nur mit Wasser. Kann sich auf keinen verlassen. Malachi wird nicht zum Zyniker. Malachi steht nun dieser Not im Großformat gegenüber. Es geht nicht nur um einen einzelnen Menschen, über den er enttäuscht ist. Es geht nicht um eine einzelne Gemeinde. Es geht um ein ganzes Volk. Um sein Volk, um das Volk des lebendigen Gottes. Und das ist die vorläufige Bilanz der alttestamentlichen Geschichte. In jenem Jahr, als die letzten Sätze des Alten Testaments zu Papyrus gebracht werden. Das ist die vorläufige Bilanz. Lassen wir uns mal ganz nüchtern vor Augen führen. Wir fragen, was bedeutet das für Gott? Und was bedeutet das für Israel? John MacArthur hat das sehr gut zusammengefasst. Er hat gesagt, als über zwei Jahrtausende alttestamentlicher Geschichte seit Abraham beendet waren, da war keine der herrlichen Verheißungen des abrahamitischen, davidischen und neuen Bundes in ihrem endgültigen Sinn erfüllt. Keine. Obgleich es in der israelischen Geschichte ein paar Höhepunkte gab, wie zum Beispiel Josua oder David oder Josia, so ein paar Ausschläge nach oben, hatten die Juden scheinbar alle Möglichkeiten verspielt, Gottes Segen zu empfangen. Denn weniger als 100 Jahre nach ihrer Rückkehr aus der Gefangenschaft, was wir ja eben uns hier angeschaut haben, weniger als 100 Jahre nach ihrer Rückkehr aus der Gefangenschaft waren sie bereits in solch tiefer Sünde versunken, dass diese noch über ihre früheren Übertretungen hinausreichte, die dann zu den assyrischen und babylonischen Deportationen geführt hatten. Zu alledem war der lang erwartete Messias nicht gekommen und schien auch nicht in Sicht. Das ist die Situation, unter der Malachi antreten muss. Und in seinem Buch, durch den Heiligen Geist geführt, da fängt Malachi diese Situation in einer geradezu genialen Weise ein. In einer geradezu genialen Weise, sodass wir etwas spüren und miterleben von dem Trotz und der Dreistigkeit des Volkes. Und dieser Trotz und diese Dreistigkeit gehen einher mit geistlicher Laxheit und Lauheit. Und das kennen wir doch bis heute, je oberflächlicher und je mittelmäßiger, umso dreister und umso schnippischer. Begegnet uns doch auch oft, je oberflächlicher und je mittelmäßiger, umso dreister und umso schnippischer. Und so haben sie es hier bei Israel vor sich. Und das bekommt Maleachi zu spüren. Der kleine Prophet steckt nicht nur in einer großen Not, sondern zugleich in einem großen Konflikt. Und den lässt er uns hautnah miterleben. Das ist der zweite Punkt, 1.2, der kleine Prophet und der große Konflikt. Dieser Konflikt, werden Sie sehen, bestimmt den gesamten Aufbau des Maleachi-Buches zwischen Gott und seinem Volk. Und Maleachi fängt diese Situation schonungslos ein, indem er die Dreistigkeiten des Volkes, seine Vorwürfe und Lieblosigkeiten in kurzen Parolen zusammenfasst, das ist hochinteressant, die er dann in wörtlicher Rede wiedergibt. Das ist ein ganz geniales stilistisches Mittel. Er fasst die Dreistigkeiten in Parolen zusammen, die er in wörtlicher Rede wiedergibt. Das empfehle ich übrigens auch unseren Studenten in Predigtlehren, Homiletik. Wenn sie eine Position schnell und griffig darstellen wollen, ist es oft ratsam, das in wörtliche Rede zu kleiden. Da können Sie in direkter Rede reden, Sie können die Dinge sehr, sehr speziell und farbig auf den Punkt bringen. Und genau das macht Maleachi hier. Und wir werden gleich in unserem ersten Abschnitt sehen, wie frech die fragen. Vers 2. Aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Bama ahavtanu. Stellen Sie sich vor, ein Kind tritt so vor seinen Vater. Stellen Sie sich vor, eine lang verheiratete Ehefrau tritt so vor ihren Mann. Worin hast du mich jemals geliebt? Das ist genau die Frage hier. Das ist die Haltung des Volkes. Und so geht es das ganze Buch hindurch. Vorwurf um Vorwurf, Widerrede um Widerrede. Und wenn Gott etwas sagt, es wird alles abgewiegelt. Es wird alles abgewiesen. Man lässt nichts gelten. Man redet sich aus allem raus. Und deshalb kann man dieses Prophetenbuch auch ziemlich einfach gliedern. Das ist für unser Verständnis jetzt wieder eine Hilfe. Und wir haben das für Sie getan. Das ist ein weißer Zettel, den Sie in Ihren Unterlagen finden. Wir möchten Ihnen ja wirklich helfen, in das Buch Maleachi hineinzukommen, sich da hineinzuarbeiten und hineinzulesen. Und Sie können diesen Aufriss auf einem weißen Blatt, finden Sie den, immer daneben legen, wenn Sie die einzelnen Abschnitte sich anschauen. Und kam dann ganz schnell eine Einordnungsmöglichkeit. Also der erste Disput, da fragen Sie zum Beispiel, worin hast du uns geliebt? Im zweiten Disput, wollen Sie wissen, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Womit sollen wir dich verunreinigt haben? Im dritten Disput ist die Frage etwas nachdenklicher. Warum sind wir denn so treulos? Haben wir nicht alle einen Vater? Wird Johannes Flaum noch genauer erklären. Vierter Disput, womit haben wir ihm Mühe gemacht? Wo ist denn der Gott des Gerichts? Wo kommt er denn? Passiert doch nichts. Fünfter Disput, worin sollen wir dich betrogen haben? Und sechster und letzter Disput, das wird morgen unseren Gottesdienst bestimmen, dieser letzte Abschnitt. Es bringt keinen Vorteil, Gott zu dienen. Es bringt nichts. Wir preisen die Übermütigen glücklich. Dann geht's doch gut den Gottlosen. Es bringt nichts zu glauben. Es bringt nichts, Jesus Christus nachzufolgen. Es bringt alles nichts. So, das ist der Aufbau. Und dann sehen Sie, wie Maleachi jeweils darauf eingeht, wie er im Namen Gottes mit diesen Widersprüchen sich auseinandersetzt. Als Maleachi sein letztes Wort gesagt hat, da beendet Gott dann schließlich seine prophetischen Offenbarungen in hebräischer Sprache. Und das ist die eiserne Ration, mit der das Volk Israel dann in die nächste Epoche hineingeht. Die eiserne Ration. Sie wird sich als ein tiefer Graben von rund 400 Jahren turbulenter Geschichte erweisen. Diese nächste Epoche, Sie wissen, was ich meine, diese Lücke, dieser Graben zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und auch in dieser Zeit kontrolliert natürlich Gott die Geschichte. Auch in dieser Zeit schafft Gott Voraussetzungen für das Kommen des Messias. Aber es gibt keine neue Offenbarung mehr und kein
eine direkte Anrede durch den lebendigen Gott.
Und wir wollen diese kurze Lücke, diese rote Lücke jetzt füllen, kurz zusammenfassen unter dem Punkt 1.3, der kleine Prophet und der große Graben. Der kleine Prophet und der große Graben. Israel steht zu dem Zeitpunkt, das hatten wir schon gesagt, unter der Herrschaft der Perser. Vorher hatten ja die Babylonier ihre große Weltherrschaft entfaltet. Und jetzt steht Israel unter der Herrschaft der Perser, etwa ab 538, dürfen zurück ins Land. Und nach Maleachi, nur zur Einordnung, wird sich die Perserherrschaft noch circa 100 Jahre halten können. Der letzte Perserkönig ist Darius III. Und zu dieser Zeit zeichnet sich am Horizont der Geschichte aber bereits die Macht Mazedoniens ab. Jetzt kommen die Griechen. Und Sie wissen, der wichtigste Mazedonier war Alexander der Große. 333 bei Issos Keilerei. Alexander der Große fällt schon 334 mit seinem griechisch-mazedonischen Heer in Asien ein. Und er erobert dann innerhalb von 3 Jahren das gesamte Perserreich, inklusive Ägyptens. Etwa 332 gewinnt Alexander auch die Herrschaft über Jerusalem, über Israel. Seine positive Hinterlassenschaft ist die griechische Sprache, die Alexander in seinem Reich durchsetzt. Aus strategischen Gründen hat er das initiiert. Deswegen müssen wir auch Altgriechisch lernen. Das wurde fast überall verstanden, Griechisch. Das wurde später sogar an römischen Schulen unterrichtet. Und es wurde durch Augustus zur Weltsprache des Römischen Reiches. Das war noch eine späte Folge des Wirkens Alexanders des Großen. Und das war dann für die Christen eine enorme Hilfe zur Weltmission. Das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben worden. In einem relativ einfachen Griechisch, das man Koiné nennt, einem Alltagsgriechisch. Vorbereitet durch Alexander den Großen. Und 323 dann mit dem Tod Alexanders geht auch sein Reich unter. Es kommen dann die sogenannten Diadochen, verschiedene Nachfolger, die sich die Macht teilen. Und für Israel die wichtigsten sind die Ptolemäer und die Seleuziden. Könnten auch sagen die Ägypter und die Syrer. Und zwischen diesen beiden Mächten, zwischen den Seleuziden und den Ägyptern, dem Ptolemäern, ist Israel gewissermaßen eingeklemmt. Muss sich immer wieder in die eine, in die andere Richtung. Ja, befreien können sie sich nicht, sondern sie sind schon unter Fremdherrschaft. Und die große Frage ist, kann der Glaube Israels irgendwie überleben in dieser Zeit? Und das Ganze spitzt sich dann zu, es kommt zum Eklat, als der Seleuzide Antiochus IV., es war ein sehr provokativer Typ, der sich als den menschgewordenen Zeus Olympios bezeichnete, als der dann immer mehr in die religiösen Angelegenheiten eingreift und als er im Jerusalemer Tempel ein Schwein schlachtet. Es war das schlimmste Sakrileg, was man sich denken konnte, die größte Blasphemie, die irgendwie vorstellbar gewesen wäre. Und das bringt dann das Fass zum Überlaufen. Das ist der Höhepunkt der Provokation und das ist sozusagen einer der letzten großen Auslöser für den sogenannten Makkabäeraufstand, der 166 zum Erfolg führt durch die Makkabäer, eine bis dahin ziemlich unbedeutende Priesterfamilie aus der Provinz. Mit mehreren Generationen erobern sie nun gewissermaßen die Macht und können sich etwa 5 Generationen lang mit ihrer Klickenwirtschaft an der Macht halten. Es wäre viel zu sagen zu den Makkabäern, da haben wir heute nicht die Zeit dazu. Wichtig ist, dass in dieser Zeit auch die Religionsparteien entstehen, die uns dann im Neuen Testament begegnen. Die Sadduzäer, die Pharisäer, die Essener, von denen wir etwas weniger wissen aus dem Neuen Testament, die dann ihr Zentrum in Qumran haben. Tja, und erst 63 vor Christus machen dann die Römer der relativen Selbstständigkeit Israels ein Ende. Und General Pompeius nimmt Jerusalem ein. Jetzt entstehen die Machtverhältnisse,
wie wir sie dann im Neuen Testament vorfinden. Das ist die Geschichte in dieser Lücke. Das passiert da.
Ich habe das natürlich jetzt sehr, sehr, sehr grob skizziert, aber es ist wichtig, dass Sie ein Gefühl dafür bekommen. Was war da eigentlich alles los in dieser Phase?
Und auch da lässt Gott Dinge geschehen, die seinen großen Zielen dienen müssen. Ich sagte schon, Alexander etabliert Griechisch als Weltsprache und das Imperium Romanum, also das große römische Weltreich, sorgt mit eiserner Faust, aber doch für einigermaßen stabile Verhältnisse.
Das Verdienst haben die Römer sich erworben. Die sogenannte Pax Romana, die römische Befriedung der Verhältnisse,
das ist das, was man von einer Diktatur, wenn sie gut verläuft, erwarten kann, wenigstens einigermaßen Stabilität.
Die Römer lieben es, Straßen zu bauen, ein weltweites Verkehrsnetz auf den Weg zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Und über diese Straßen werden dann auch die christlichen Missionare die Botschaft des Evangeliums ausbreiten. Also Gott ist auch im Verborgenen am Wirken. Aber er schweigt in dieser Zeit, 400 Jahre lang.
Und dann kommen wir schließlich doch noch zur großen Perspektive des Propheten. Denn in diesen 400 Jahren wird die Infrastruktur vorbereitet, mit der die Boten des lebendigen Gottes dann die Vision umsetzen, die bei Malachi angeklungen war. Und das ist 1,4. Und dann haben Sie schon die erste Pause erreicht. 1,4. Der kleine Prophet und die große Perspektive. Der kleine Prophet und die große Perspektive. Hier steht der kleine Prophet. Und dieser kleine Prophet wirft doch einen weiten Blick über diesen Graben hinweg.
Das ist ihm natürlich nicht bewusst, wie viele 100 Jahre jetzt folgen werden. Aber der heilige Gott offenbart ihm. Und wir werden das heute Abend und morgen früh vor allem im dritten Kapitel des Malachi-Buches sehen.
Gerade auf Malachi 3 hat das Neue Testament immer wieder zurückgegriffen, zum Beispiel Matthäus 11, Vers 7 bis 10, Markus 1, Vers 2 und öfter. Sie haben die Stellen dort. In Malachi 3, Vers 1 ist von einem Boten die Rede. Siehe, ich sende meinen Boten, der dem Messias vorangehen wird. Und dieser Bote aus Malachi 3, Vers 1 wird dann eindeutig identifiziert als Johannes der Täufer. Also Malachi 3, Vers 1 blickt auf diese Anfangsphase des Neuen Testaments.
Am Ende ist dann noch von einem Boten die Rede in Malachi 3, Vers 23. Von einem Boten, der offensichtlich die Wiederkunft des Messias einleiten wird.
Im Alten Testament ist das ja noch nicht so deutlich, dass der Messias zweimal kommt. Das wird ja dann erst vom Neuen Testament her in seinem Zusammenhang wirklich fassbar. Und bei diesem zweiten Propheten da ist die Auflösung etwas spannender, aber wir werden auch darauf zu sprechen kommen.
Und insgesamt nimmt Malachi 3 mit immer neuen Anläufen den großen Tag des Herrn in den Blick, auf den sich die Leser des Malachi vorbereiten und einstellen sollen.
Mögen unsere Bibeltage dazu beitragen, dass auch wir diesem großen Tag des Herrn umso wacher und vorbereiteter entgegengehen. Malachi hat uns dafür eine wertvolle, eine tief schürfende und aufrüttelnde Vorarbeit geleistet. Und die beginnt damit, dass er unseren Blick zu Beginn nicht in die Zukunft richtet. Zu Beginn des ersten Kapitels richtet Malachi, der Prophet, unseren Blick ausdrücklich nicht in die Zukunft, sondern er stellt uns vor den lebendigen Gott. Und Malachi beginnt mit einer Botschaft, die nach allem, was wir bisher über die Situation gehört haben, völlig überraschend ist. Völlig überraschend.
Wer die historischen Voraussetzungen des Buches Maleachi kennt, und die kennen Sie ja nun alle. Sie können sich ja nun genau hineinfühlen in die Situation, in der diese 55 Verse entstehen. Der dürfte kaum mit dieser Anfangsbotschaft rechnen, wie sie uns Maleachi in den ersten Versen präsentiert. Und doch setzt diese erste Botschaft den Ton, von dem der Prophet sich nie mehr ganz abbringen lässt. Durch diese ganzen sechs Dispute hindurch. Aber hier wird ein Ton gesetzt mit der ersten Botschaft, von der Prophet sich nie mehr ganz abbringen lässt. Und da können wir nur sagen, Gott sei Dank. Denn wie lautet die erste große Botschaft Maleachis an das Volk? Was sagt Gott? Er sagt, ich habe euch lieb. Damit hätten Sie jetzt nicht gerechnet. Nach allem, was wir gesagt haben über die Entwicklung im Vorfeld des Maleachi. Maleachi stellt es wie ein großes Banner über das ganze Buch. Ich habe euch lieb, spricht der Herr. Und das ist die große Botschaft des kleinen Propheten. Und wir werden jetzt nach der Pause sehen, was das bedeutet. Wie Gott das begründet und welche Schlüsse auch wir daraus ziehen können.